ich habe die Gemeinde kennengelernt, vielleicht das als Nachtrag noch. Ich habe die FEG Wettingen kennengelernt durch den Christoph Marti. Ich bin befreundet mit dem Christoph seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht wäre es dann gut, wenn wir am Schluss vom Gottesdienst ihn und Barbara auch noch ins Gebet mit einschliessen. Er hat ja ein anstrengendes und ein spannendes Wochenende in Interlaken vor, wo er auch mit diversen Engagements verpflichtet ist. Wir treffen uns einmal im Monat zum Nachtessen, tun austauschen miteinander. Das haben wir über viele Jahre gemacht. Das ist mir ganz wichtig geworden. Und vielleicht zum Bruck noch herstellen. Ich bin pensioniert worden in Albisrieden das letzte Jahr. Ich hatte dann das Gefühl, ich will noch nicht ganz aufhören. Und habe jetzt mit dem Hans Schneider zusammen in der FEG Seuzach nochmal die Möglichkeit, Spuren zu legen. Der Hans Schneider, ich weiss nicht, ob ihr ihn kennt, ob er auch schon da war. Hans Schneider ist Hauptpastor dort. Ganz ein toller Typ. Wir haben es ideal miteinander. Ich finde Zusammenarbeit unter Leuten in der gleichen Gemeinde, gerade für diejenigen, die hauptamtlich sind, ist enorm wichtig, weil man merkt und man spürt, ob Harmonie da ist oder nicht. Wir haben ein ganz einfaches Arrangement, das hat sich bewährt. Es gibt überhaupt keine Konkurrenz zwischen uns, weil wir haben vor allem am Anfang an klar gemacht, ich sagte, los, du bist der Häuptling, ich bin der Indianer. Was du sagst, das machen wir, da gibt es keine Konkurrenz, das hat sich sehr bewährt. Wir haben eine ganz tolle Zeit miteinander, treffen uns auch regelmäßig zum Essen. Das ist etwas, Essen ist etwas, Esstischgemeinschaft ist etwas enorm Wertvolles, da baut man Beziehungen auf und ich habe das Gefühl, das ist auch etwas extrem Wichtiges. Im Anschluss an einen Gottesdienst, dass man Gelegenheit hat. Und wenn das nur ist, einen Kaffee trinken. Das hat mich sofort sympathisch gedacht, Doris. Ich hole ihn für. Ich habe einen Kaffee bekommen vor dem Gottesdienst. Tut mir leid, dass ihr keinen habt. Ich nehme einen Schluck. Genieße es. Finde ich immer ganz sympathisch. Jetzt wollen wir schnell schauen, ob wir da an die Wand kommen. Ob das klappt. Ja, das ist ja tipptopp. Du solltest ein Beilageblatt überkommen haben oder kommst eins über? Das wäre ganz lieb, wenn das schnell verteilt würde. Das gibt eine Gelegenheit, mitzuverfolgen, etwas mitzunehmen, auch heimzunehmen. Hat auf der Rückseite ein Projekt, das mit dem Thema vom heutigen Morgen verbunden ist, sodass auch noch die Möglichkeit besteht, etwas Eigenständiges zum Thema hinzuzufügen, eigene Gedanken zu machen. Vom Radikalen zur Respektsperson. Mal schauen, ob wir da vorwärts kommen. Müssen wir das noch ein bisschen hochheben, weil wir die Bilder synchron haben, wenn es geht. Der tut. Vorher ist es gegangen, dann muss ich es noch nicht durchprobieren. Angestellt ist es. Mal schauen, an was das liegt. Er ist eine Persönlichkeit mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Er hat eine Karriere gemacht, die außerordentlich war. Und zwar vom Knast, das ist er. Vom Knast zur Krone, könnte man sagen. Vom Staatsgefängnis zum Staatschef sich entwickelt. Er ist verachtet worden von der Gesellschaft. Am Schluss hat man ihn verehrt als einen Politiker von ganz besonderem Format. Wo der Nelson Mandela stirbt, hat das publizistisch einen Sturm ausgelöst, weil er so eine spezielle Person war. Es hat ein Journalist geschrieben, mit dem Tod von Nelson Mandela wird die Welt ein paar Grad kälter. Ohne ihn wäre die Geschichte von Südafrika, anders verlaufen. wo er am 11. Februar 90 ist das gewesen, wo er mit dem erhobenen Fuß zum Gefängnis raus ist und das Bild ist um die Welt gegangen, ist der Mann weder ein gebrochener noch ein verbitterter Mann gewesen. Im Gegenteil, er hat eine Mischung von Weisheit und Weitsicht und Grossherzigkeit an den Tag gelegt, wo das Land damals Südafrika dringend gebraucht hat. Nelson Mandela ist eine Ikone geworden, noch zu Lebzeiten. Es ist mehr geschrieben worden über ihn und seine Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist und wie er mit einer schwierigen politischen Situation umgegangen ist. Man könnte so sagen, er war eine Inspiration für unzählige Leute. Stichwort Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind ihm extrem wichtig gewesen. In dem Artikel von dem Journalisten hat es geheißen, Verehrung ist am Nelson Mandela so umfassend zuteil worden, dass er immer wieder hat müssen betonen, er sei kein Messias, sondern einfach nur ein gewöhnlicher Mensch. Jetzt, was über den Nelson Mandela berichtet worden ist damals, ist ganz ähnlich zu vergleichen mit der biblischen Persönlichkeit, die ebenfalls Spuren hinterlassen hat, die außerordentlich sind. Eine beispielslose Karriere angelegt. Auch der betreffend hat eine Karriere gemacht vom Knast zur Krone. Er ist eine hochgeachtete Person geworden, am Schluss, am Anfang verachtet, am Schluss verehrt. Am Ende von seinem Leben überkommt er ein Staatsbegräbnis. Und die Rede ist vom Josef. Wir gehen ins Alte Testament. Wir schauen seine Biografie kurz an. Zeit lang nur für eine kurze Einleitung, aber meine Hoffnung, meine Zuversicht ist es, dass das, was wir über die Person, über den Josef, heute Morgen nur so ganz kurz ein paar Highlights festmachen, dass das genügend motiviert und dass das genügend interessiert, dass du vielleicht das Alte Testament aufschlägst, je nachdem, wo du in deiner Bibel lesen bist, und das erste Buch Mose, so ab dem 37. Kapitel, dir einfach mal einziehst und von einer neuen Perspektive anschaust. Josef, eine außerordentliche Persönlichkeit, eine Ikone, auch schon zu Lebzeit. Der Josef ist der 11. Sohn von Jakob. Er ist der 1. Sohn von der Rahel. Die Rahel hat nach dem Josef noch ein zweites Kind. Das war der Benjamin. Die Geburt von dem Benjamin ist eine tragische Story. Mose berichtet, wir lesen es miteinander, du findest das im 35. Kapitel von der Genesis. Mose berichtet, er beschreibt das so. Er sagt, kurz bevor der ganze Clan nach Ephrata kommt, ist die hochschwangere Rahel am Gebären von ihrem Kind. Während dieser schweren Geburt sagt Hebamme zu ihr, will sie ermutigen, hab keine Angst, du kommst wieder einen Sohn. Über einen Sohn, die Geburt von einem Sohn damals ist etwas extrem Wichtiges. Aber dann kommt der Zusatzsatz, die Rahel hat die Geburt nicht überlebt. Der Bub hat gelebt, aber die Geburt, die Niederkunft, war so eine schwierige, dass sie stirbt daran. Jetzt erstaunlich ist, das ist auf dem Weg nach Ephrata. Das ist das heutige Bethlehem. Dort ist sie begraben. Es ist genau der Ort, wo hunderte Jahre später ein anderes Kind geboren wird, auf dem die Hoffnung der Welt ruht. Eine Koinzidenz, die interessant ist. Aber gehen wir zurück zum Josef. Der Josef hat einen Lebensweg, der faszinierend ist. Die von uns, die das Alte Testament ist, die ihn noch ein bisschen kennen, vielleicht magst du dich erinnern, er wird von seinen Brüdern verraten. Er wird von seinen Brüdern verkauft. Er kommt auf Ägypten. In Ägypten wird er zwar angestellt am Hof von Potiphar, kommt dort aber sehr schnell die Schwierigkeiten mit der Frau von Potiphar. Er wird fälschlich angeklagt. Er wird in Knast gesteckt, jahrelang in einem ägyptischen Gefängnis. Nicht lustig. In diesem Gefängnis interpretiert er Träume vom Pharao. Und dann macht er eine unheimlich steile Karriere. Er wird zum Premierminister von Ägypten, sozusagen direkt aus dem Knast raus befördert. Außerordentlich. Die Story von dem Josef endet. Wiederum eine Parallele zum Nelson Mandela, der Friedensstifter. Der Josef wird zum Friedensstifter. Er schafft es, dass die dysfunktionale Familie, könnte man sagen, vom Jakob, dass die sich wieder zusammenfindet. Die Brüder, die Begegnung in Ägypten, wenn du die Story bei Gelegenheit wieder mal liest, ist absolut faszinierend. Ich erlebe so viel Unversöhnliches unter Gottes Volk, dass es wohltuend ist, so einen Bericht zu lesen, zum Hören, zum Sehen. Es ist möglich, auch tief zerstrittene, dysfunktionale Familien wieder zusammenzuführen. Das ist der Schluss von der Story von dem Mann, genannt Josef. Und faszinierend für mich bei dieser Begegnung mit seinen Brüdern macht er diese Aussage. Und die Aussage ist Programm über sein Leben. Das ist im letzten Kapitel vom Buch, von der Genesis, 1. Mose. Er sagt zu seinen Brüdern, wo sie Bedenken hatten, wie er jetzt würde reagieren nach dem Tod vom Vater. Er sagt zu ihnen, ihr habt mit mir Übels geplant. Aber, und das ist ein kapitales Aber ist immer Kontrast. Rein grammatisch, ein Kontrastwort. Gott hat es zum Guten gewendet. Und ich würde dich herausfordern heute Morgen. Gibt es eine Story, gibt es ein Erlebnis in deinem eigenen Erfahrungshorizont, wo etwas, das übel, daneben, problematisch, krisenhaft war, Gott genommen und gewendet hat? Überleg ein bisschen. Wird das sich lohnen? Das ist eine unglaubliche Story. Was für ein Statement. Ihr habt korrupte Gedanken gehabt. Eure Pläne sind total daneben gewesen. Und Gott nimmt genau das. Dreht es um. Für seinen Zweck. Rückblickend erst. Das ist ja das, was so erstaunlich ist. Wir sehen die Zusammenhänge. Die sehen wir immer erst im Nachhinein. Zu sehen, dass das, was die Familie dem Josef angetan hat, dass Gott genau das genommen hat. Und sein übergeordneter Zweck damit erreicht. Das ist unheimlich tröstlich. Jetzt vielleicht vorerst zur Biografie von dem Mann. Einfach die Feststellung, dass sie absolut erstaunlich ist, wegen der schieren Vielfalt von Ereignissen, von Erlebnissen, die der Mann hatte. Er ist zweifellos, ist er ein Berufener. Er hat eine Berufung gehabt, ganz klar. Aber in dieser Berufung, das fasziniert, ist er abgelehnt worden. Also er erlebt einen Widerspruch in seiner Biografie schon ganz früh. Er ist geliebt von seinem Vater, er wie gehasst. Widerspruch von seinen eigenen Brüdern. Er ist der bevorzugte Sohn. Als der wird er missbraucht. Immer schwierig, wenn ein Kind bevorzugt wird. Er wird betrogen, er wird hintergangen. Aber Gottes Bewahrung ist in dem Ganzen immer wieder ersichtlich. Er wird befördert. Das führt nachher zu einem Problem. In dieser Beförderung kommt es zu einer schwerwiegenden Lebenskrise, die zum Gefängnis führt. Er ist geprüft worden, er ist belohnt worden, er ist verleumdet worden und gelobt gleichzeitig. Der Josef, ich sage es nochmal, damit wir eine Parallele in unsere Zeit haben, ähnlich wie der Mandela. Er hat unerschütterliche Prinzipien gehabt. Die haben bewirkt, dass er überlebt hat, die schwierigsten Lebensumstände. Widerwärtigkeiten, die uns wieder zum Gleis ausrühren, haben ihn nicht verhärtet. der Wohlstand, zu dem er es gebracht hat, hat ihn nicht korrumpiert. Ist aber häufig der Fall. Versuchungen haben ihn nicht überwunden. Er hat einen klaren Blick gehabt für das, was heikel und gefährlich ist. In der Gefangenschaft nicht verbittert worden. Die Beförderung hat ihn nicht zu einem Mensch gemacht, der arrogant worden ist. Erstaunlich. Jetzt wollen wir seine Story im Konzentrat kurz Revue passieren lassen. Er gilt, wie wir schon gesagt haben, als der bevorzugte Sohn von seinem Vater. Sehr problematisch. Darum sagen wir, er kommt aus einer dysfunktionalen Familie. Da hat vieles nicht gestimmt. Das Verrückte ist, ich hoffe, das ermutigt uns, Gott gebraucht auch dysfunktionale Menschen. Ist für ihn kein Hindernis. Also lass dich nicht ermutigen, wenn du aus einer Familie kommst, wo du sagst, bei mir hat so ziemlich alles nicht gestimmt. Meine Beziehung zu meinen Eltern, meine Beziehung zu meinen Geschwistern, Katastrophe. Gott ist nicht fertig mit deiner Story. Und er war nicht fertig mit dem Josef Sine. Der Knabe ist jetzt vielleicht etwa 17, wo er die Bühne von der Geschichte betritt. Also noch ein Teenager. Wir haben es gehört, seine Brüder, schwerer Konflikt mit ihm. Sie verkaufen ihn als Sklave. Nach einer falschen Anklage in dem Ägypten, wie gesagt, Gefängnis, ohne Aussicht auf Befreiung. Aber weil er die Träume vom Pharao richtig interpretiert, wendet sich sein Schicksal komplett. Zuletzt heisst er seine Familie in Ägypten willkommen und er bewahrt, das müssen wir schon sehen, das war nicht einfach nur eine individuelle Angelegenheit. Mit dem, dass die Familie sich wieder zusammenfindet, wird die messianische Linie bewahrt. Der rote Faden der biblischen Geschichte geht weiter. Die Verheißungen, die an seinen Urgroßvater, wohlverstanden, das war Abraham, die Verheißungen, die an ihn gegangen sind, werden fortgesetzt. Der Abraham, der Patriarch, ist ja selber eine außerordentliche, außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Er hat die Zusage bekommen. Du kennst den Text, du hast den auch schon gelesen, wenn du dich mit dem Alten Testament noch ein bisschen auskennst. Ist aus dem 1. Mose 12. Ist eine fabelhafte Verheißung, auf die biblische Geschichte zurückgeht. Gott sagt zu dem Abraham, zu dem Patriarch, dass sein Volk, die Leute, die nach ihm kommen, dass die zu einer Nation, zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Er sagt, er wird viel Segen erfahren. Sein Name, der Name Abraham, wird ein berühmter, bekannter Name werden. Leute werden mit Achtung aussprechen. Es wird so sein, dass durch das, was der eine Mann macht, unzählige andere Menschen beeinflusst werden. Übrigens, das haben wir in einer nördlichen Gemeinde auch. Oder? Das ist heute noch das Prinzip, dass Gottes Volk, eine Frau, ein Mann, Gott hingeben, konsequent. Das ist eure Geschichte als Gemeinde. Löst etwas aus. Unterschätzt nie. Ich habe manchmal das Gefühl, eben Müller, gibt es wie Sand am Meer. Was kann ein Müller bewirken? Wenn ich in meinem Leben retour schaue, habe ich immer noch das Gefühl, da ist nicht viel geschehen. Nach 40 Jahren Gemeindearbeit in Albisrieden hätte ich mehr erwartet. Wir sind nie so gross geworden wie wir. Wir sind immer unter 100 geblieben. Aber ich mache die Feststellung, dass immer mal wieder jemand sagt, weißt du was, ich bin mal ein Zeit bei euch gewesen. Nur ganz kurz, aber ich habe etwas mitbekommen. Es hat mein Leben beeinflusst. Es hat etwas bewirkt. Unterschätze dich nicht. Unterschätze dich manchmal vielleicht. So viele von uns haben mit Selbstwertgefühl zu tun, die negativ sind. Wir fiesen uns selber ab. Und es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir sollten uns viel mehr Mut zusprechen. Mut zusprechen. Also der Abraham ist eine außerordentliche Persönlichkeit sich selber. Er kommt die Verheißung über. Und wenn wir jetzt beim Josef weiter schauen, die kurze Zusammenfassung von seiner Biografie, die beinhaltet, ähnlich wie beim Abraham, aber nicht so ausgeprägt bei ihm, sehr viel Drama. Das Leben von Josef war mit Drama verbunden. Die Struktur der Genesis, erstes Buch Mose, ist ja faszinierend. Du hast die ersten paar Kapitel, die sind Urgeschichte. Und weitaus der grösste Teil der Genesis ist nachher biografisch. Ist biografische Geschichte von vier Leuten. Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Jetzt weißt du, was erstaunlich ist? Über den Abraham und den Josef wird einiges gesagt. Weitaus am meisten über den Josef. Ich hätte gedacht über den Abraham, weil er der Stammvater ist. Nein, über den Josef wird wesentlich mehr berichtet als über den Abraham, über seine Lebensstory. Das hat sicher damit zu tun, dass offensichtlich Gott seine Erfahrung hat speziell beleuchten wollte. Er ist die Person, aus der ihre Biografie mir sehr viel praktisch herauslesen können. Das wäre mein Ziel heute Morgen, dass wir zwei, drei praktische Aspekte noch herauspflücken können. Die Biografie von Josef, könnte man sagen, ist Scharnier zwischen 1. Mose und 2. Mose. Hört auf in Ägypten und geht weiter. Nachher im 2. Buch Mose, in der Exodus, wo Gott sein Volk aus Ägypten befreit. Jetzt die Story vom 1. Mose erzählt, wie das Israel, wie das der Stamm überhaupt auf Ägypten gekommen ist. Also schauen wir uns das ein bisschen näher an. Es geht nicht so sehr um den Abraham, es geht um die Patriarchen, die nachher kommen, insbesondere das Schwergewicht beim Josef. Der Josef, was lernen wir aus seiner Story, um das einfach mal vorwegzunehmen? Der Josef, und das macht ihn so speziell, der ist ein Typus. Er ist ein Typus, ein Schattenbild für Jesus Christus selber. Ältere Kommentare, die weisen auf die Ähnlichkeiten, die verblüffend sind auf ihn, die weisen auf Christus, die sind ganz einfach zu finden. Wenn man die Story ein bisschen näher anschaut, ist es eine erstaunliche Sache. Der Josef geliebt von seinem Vater. Der Josef gehasst und verraten von seinen Brüdern. Denk immer Christus. Der Vater schickt den Sohn. Der Messias ist jüdischen Blutes. Der wird von seinen eigenen Leuten abgelehnt. Beide werden verkauft für 20 Stück Silber. Beide fälschlich angeklagt. Beide verurteilt für etwas, was sie nicht begangen haben. Fälschliche Anklage. Beide verraten und vergessen. Es gibt eine Belohnung für das, was sie erlitten haben im Leben von beiden. Und es sind beide der Weg zur Befreiung, zur Erlösung für diejenigen, die Schaden angerichtet haben. Also die Ähnlichkeit zwischen Josef einerseits und Jesus andererseits, die ist verblüffend. Es lohnt sich, das Leben von Josef im Licht der Geschichte von Christus zu überdenken. Das sind Parallelen. Christus ist ja das zentrale Thema von beiden Testament letzten Endes, der Messias im Alten, der Gekommene im Neuen. Also laufen alle Linien letztlich auf den Messias an. Der Paulus beschreibt das so, das ist ja eine fabelhafte Aussage im Neuen Testament, damit man den Zusammenhang, die Verbindung nicht außer Betracht lassen, über den Sohn, über Christus, wie gesagt im Kolosserbrief, dass er das Ebenbild vom unsichtbaren Gott ist. Ebenbild, der Erstgeborene, der über die gesamte Schöpfung steht. Das Kosmos ist durch ihn entstanden. Alles führt letztlich auf ihn hin. Jetzt, wenn du den Josef anschaust, wirst du feststellen, das sind verblüffend viele Zusammenhänge, die auf den Typus anweisen, der nachher als Schattenbild Erfüllung findet. Wir können das ein bisschen anders formulieren. Wir können sagen, Josef, seine Geschichte, die weckt die Ahnung, eine Vorstellung von demjenigen, der später in einem unbekannten Dorf in Judäa geboren wird. Das hat jemand so formuliert, er gesagt, was in den Weidegründen von Hebron seinen Anfang genommen hat, führt hin zu den Feldern in der Nähe von Bethlehem. Der Josef vom Alten Testament wird uns zum Josefs Sohn im Neuen Testament. Zwei Schlüssel zu seiner Biografie. Das fällt mir auf an dieser Story. Und es fasziniert mich immer wieder neu. Der Josefs erste, der mir ins Auge sticht als Schlüssel, ist, dass er im Gegensatz zu uns, wir lesen das und wir wissen, wie die Story am Schluss endet, oder? Das ist ja klar. Er hat nichts von dem gewusst. Er lebt sein Leben im Krisenmodus und er ahnt nicht, er weiß nicht, er realisiert nicht, wie das am Schluss rauskommt. Also das ist das Problem, das wir haben, das der Josef nicht gehabt hat. Wir wissen, wie die Story aufhört. Also ist es schwierig für uns, die Geschichte so zu lesen, wie er sie erlebt hat. Eine Sequenz von Ereignissen, wo so, aber komplett anders hätte können sich entwickeln. Und es ist die Erfahrung von Josef, die das bestätigt, dass es an der Kreuzigen von unserem Leben keinen Wegweiser gibt. In den meisten Fällen nicht. Und wir bitten um Gottes Willen. Wir bitten um Führung. Wir bitten um Ratschluss. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, in weitaus den meisten Fällen müssen wir uns darauf verlassen, dass wir erst im Nachhinein realisieren, was die Pläne Gottes gewesen sind. Was hat der Josef, überleg mit mir, was hat der Josef über seine Zukunft gewusst, als er ein Teenager war? Genauso wenig wie du und ich. Was hat er gewusst über seine Zukunft, was die Brüder betrifft, die ihn verschachern werden? Er hat null Ahnung gehabt, dass das auf ihn zukommt. Hat er gar nicht können wissen. Was hat er gewusst über seinen Aufstieg im Haus Potiphars? Null Ahnung gehabt. Was hat er gewusst über Konsequenzen von der Anklage von der Frau von Potiphar? Er hat nur gewusst, dass er unschuldig ist. Was hat er gewusst über sein Schicksal, wie es im Knast soll weitergehen soll? Er war völlig im Dunkeln gewesen. So oft wie wir auch. Was hat er gewusst, was Gottes Plan mit ihm sind als Premier von Ägypten? Er hätte das nicht voraussehen können, wenn er hätte wollen. Darum ist rückblickend Bilanz ziehen über das Leben ist etwas sehr Produktives und Konstruktives. Und ermutigend, wenn die Perspektive die richtige ist. Machen wir doch das noch persönlich. Drehen wir den Spieß um. Was weißt du heute Morgen mit Bestimmtheit über die nächste Woche, die kommt? Was wird sich nächste Woche in deinem Alltag abspielen? Natürlich, du wirst ein paar Telefon machen, du wirst ein paar WhatsApp schicken, du wirst ein paar SMS verschicken, du wirst mit Leuten kommunizieren, du hast vielleicht mit jemandem zum Lunch abgemacht, du wirst vielleicht deine Enkelkind hüten, du hast vielleicht konkrete Pläne für einen Ausflug. Aber das sind alles nur vage Pläne. Wir treffen Entscheidungen, wir machen Pläne und das hängt alles letztlich von Fakten ab, über die du und ich gar keine Kontrolle haben, wenn wir ehrlich sind. Das hat jemand so formuliert, er hat gesagt, das Leben ist kurz, zerbrechlich und ungewiss. So erlebt erst kürzlich Ich komme heim an die Rotachstrasse. Und wie ich heimkomme, verlässt eine Hausnachbarin mit einem Blumenstrauß das Haus. Dann habe ich kurz einen Alltag gemacht, ein bisschen. Fertig geht's. Es war offensichtlich, der schöne Strauß. Wer kommt denn der über? Hat sie nicht gefragt. Sie hat gesagt, ich bin auf dem Weg ins Spital. Darf ich fragen, ist es jemand, den ich kenne? Ja, unsere Hausnachbarin. 50-jährig, Krebs, unheilbar, auf der letzten Wegstrecke. Das Leben ist kurz, ungewiss und zerbrechlich. Originalton Jakobus. Er formuliert es so. Er sagt, ich plane mit so viel Zuversicht und ich habe null Ahnung, was morgen könnte kommen. Wir tun, als ob ihr noch Zeit hättet. Jede Menge. Und dann fragt Jakobus, was war zeitlich schon eure Biografie? Es ist nichts als ein Spiegelluft, könnte man es so übersetzen. Ein Dampf, ein Hauch. Kaum ist er da, ist er auch schon wieder weg. Das Leben ist kurz, ungewiss und zerbrechlich. Die Geschichte von Josef wird uns helfen, wenn wir sie so lesen, wie er sie gelebt hat. Eine klare Sicht davon, dass wir sehr oft, auch wenn wir es in unseren frommen Kreisen oft anders formulieren, sind wir mit grosser Ungewissheit unterwegs, was als nächstes geschehen wird. Wir haben keinen Wegweiser, der uns irgendetwas garantiert. Ein Happy End ist kein von uns garantiert, auf diesem Planeten auf jeden Fall nicht. Was kommt, sind Verheißungen, die zukünftig sind. Das ist ein grosser Unterschied. Wir leben einen Tag um den anderen. Das ist der Ratschluss im Neuen Testament, wo wir an verschiedenen Stellen lesen. Matthäus, Jakobus, weil das Leben ungewiss ist. Ein Tag um den anderen nehmen. Ohne uns auf Vorrat zu sorgen. Christus hat es so, das bringt uns schon bald zum Schluss. Christus hat es in der Bergpredigt so formuliert. Er hat gesagt, habt keine Angst vor der Zukunft, auch wenn die ungewiss ist. Sie ist gut genug. Das Josefs Prinzip. Wenn du jeden Tag mit der Herausforderung, die er bringt, in sich selber abgeschlossen hast. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Das reimt sich sogar. Johannes Evangelium bringt es so auf den Punkt. Christus sagt, auch wenn ich nicht bei euch bleiben wir. Ist Frieden angedenkt für euch. Und zwar mein Frieden, den ich euch gebe. Ein Frieden, der sonst von niemand anders her kommen kann. Bis deshalb ohne Sorge und Angst. Also erste Feststellung, die ich mache, praktische Anwendung. Der Josef hat nicht gewusst, wie seine Geschichte enden wird. Das Zweite, und mit dem schließen wir ab. Das Zweite, was ich feststelle, es ist nicht der Josef, der Held von dieser Story. Auch wenn es seine Biografie ist, ist es Gott, der der Held ist. Der Josef sagt ausdrücklich, Gott hat Gutes entstehen lassen. Und hinter allen Unwägbarkeiten von unserem Leben, die unsichtbare Hand zu sehen, ist die Ermutigung, die Hand Gottes, die Unsichtbare, hinter dem Leben von dem Josef. Er ist sozusagen im Blindflug. Aber da ist ein Pilot. Könnt ihr so ausdrücken? Der Josef hat mit Gottes Hilfe gerechnet. Die einzelnen Ereignisse, so wie die zusammenpassen, zeigen das immer wieder, dass er erst im Rückspiegel aber erkannt hat, was die unsichtbare Hand Gottes für Plan mit ihm gehabt. Also ist eigentlich seine Biografie ist ein Monument, man könnte es so formulieren, ist ein Monument für die Tatsache. dass Gott auch am Wirken ist, wenn wir null Ahnung haben. Darf ich das wiederholen? Wenn du vielleicht heute Morgen sagst, mein Leben ist im Moment Chaosmodus. Ich sehe nicht, was noch wird. Ich bin in einer Situation, in der ich Entscheidungen fällen muss, die lauter Unbekannte beinhaltet. Die Gleichung geht für mich nicht auf. Bitte bedenke, das ist genau der Punkt dieser Story. Gott wirkt im Hintergrund, auch wenn wir null Ahnung haben und Zusammenhang nicht erkennen. Das ist Josef. Es sieht aus in seiner Story, als ob alles Zufall geschehen, ob alles Sachen sind, die einfach so sprunghaft sich ereignet. Aber nein, was als Blindflug aussieht, wenn wir eine Gelegenheit haben, in einem weiteren Teil, das ist eine fabelhafte Geschichte. Wenn wir den Einstieg noch wählen, der Startpunkt dieser Story, es ist im 37. Kapitel, einfach um dein Interesse anreizen. Er lässt sich im Land Kanaan nieder, sein Vater, der Jakob. Da hat schon sein Vater gelebt und das ist jetzt die Geschichte von Jakob. So fängt die Story an von seiner Familie. Der Josef ist 17-jährig, wie wir gesagt haben. Er ist mit seinen Halbbrüdern und seiner Familie unterwegs, der Sohn von der Bilha und der Silpa. Er hütet Schafe und er hütet Geisse. Das ist sein Job. Ohne nähere Einleitung, ohne mehr Information, springt er auf die Bühne für die Geschichte mit ein paar ganz wenigen Hinweisen. Wir wissen nicht mehr als das. Er ist ein Teenager, er arbeitet im Familienbetrieb von seinem Vater und hat null Ahnung über seine eigene Zukunft. Das ist alles, was wir über ihn wissen. Hätten wir ihn über seine Pläne befragt, Josef, was hast du für Ziel? Dann hätte er vermutlich gesagt, ich werde Hirt werden wie mein Vater, wie mein Grossvater und wie mein Urgroßvater. Das sind meine Pläne. Abraham, Isaac und Jakob haben es mit ihren Herden zum Wohlstand gebracht. Das war vermutlich sein Ziel. Ist zu erwarten, dass sich seine Zukunft um Rinder, Esel, Schaf, Geißen und Dromedar drehen wird. Sein Plan. Aber Gott hat andere Pläne mit dem Mann. Bevor die Story endet, wird er in Ägypten Premierminister sein. Von all dem nichts ersichtlich am Anfang. Es wird lang dauern, bis er seine Berufung findet. Wenn es so weit ist, rettet er seine eigene Familie vor dem Untergang. Hungersnot im Nahen Osten. Und die Geschichte von Ägypten wird sich verändern durch den Einfluss von dem einen Mann. Wie lässt sich das Leben von Josef zusammenfassen? Er ist derjenige, der gelernt hat, sich auf Gott zu verlassen. Auch wenn er nichts gespürt hat, auch wenn er nichts gesehen hat, auch wenn er keine Garantie hat. Wie ist das bei dir und bei mir? Wie viel musst du sehen, musst du spüren? Kannst du nicht mehr wieder, wie Christen auf Gefühl abfahren? Gefühl können täuschen, was ich mich schon getauschen habe. Josef nimmt Gott als eine sichere Größe in seinem Leben, auch wenn er nichts spürt. Er wird eine Schlüsselfigur im Plan Gottes. Aus seiner Linie kommt 1900 Jahre später der Messias. Der Retter der Welt. Über ihn hat der Zacharias gesagt, letzter Vers, über den Retter, in der Linie vom Bund von Abraham, Fortsetzung von dem Stamm, Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so immens ist. Er kommt zu uns, bringt uns Licht. Das Licht leuchtet in die Nacht und in die Todesangst von denjenigen, die da leben, und führt uns zum Frieden. Lukas 1. Josef, ein Teil von dieser Linie, eine faszinierende Biografie. Und wenn dir alles vergessen geht vom heutigen Morgen, bitte bedenke, du kannst dich darauf verlassen, dass Gott in deinem Leben wirkt. Auch wenn du nichts siehst, auch wenn du nichts spürst. Das ist Trost. Predigt zusammengefasst, dem Josef wird viel zugemutet. Gott hinterlässt aber Fingerabdrücke in den kleinen Details von seinem Alltag, der so schwierig war. Und der Punkt ist, Gott macht es gleich mit dir und mit mir. Er hinterlässt Fingerabdrücke. Darf ich euch bitten aufzustehen? Ich würde gerne mit euch noch warten. Danke, Jesus, für die Tatsache, dass in deinem Buch realistische, lebensnähe und ganz praktische Biografien sind. Danke für den Josef, 4000 Jahre retour. Und er redet noch immer heute zu uns. Gott, du allein weisst, was im Leben von jedem von uns in diesem Raum heute Morgen dran ist. Wo wir unterwegs sind, wie wir unterwegs sind, wo Ängste, wo Zweifel, wo Fragen, wo vielleicht Verbitterung, Unverständnis über das, was in unserem Leben abgegangen ist, vorhanden ist. Würde ich bitten, hilf du all denen von uns, die in diesem Modus leben, frische Mut schöpfen. Hilf all denen von uns, die vielleicht sogar an einem Abgrund zustehen und nicht sehen, wie es weitergehen soll. Zu vertrauen, dass auch wenn wir nicht sehen, siehst du sehr wohl. Wir wollen dir vertrauen. Auch in dieser Situation. Danke für deine Fürsorge. Ich möchte dir danken für alle, die in diesem Haus der FGW-Dinge ein- und ausgehen, jung und alt, dick und dünn, gross und klein, unterschiedliche Nationen. Dass die FGW-Dinge eine Schnittstelle, eine Drehscheibe, ein Kreuzpunkt ist, wo Menschen geholfen wird, ihr Leben bewältigen. Nicht zuletzt würden wir dich für diejenigen bitten, die der Gemeindeleitung Verantwortung tragen, würde ich speziell bitten für meinen Freund, den Christoph und Barbara, sie beide. Es ist ihnen eine grosse Last auferlegt mit dieser Sehbehinderung. Ich würde dir danken, dass sie so ein hervorragendes Beispiel, ein Vorbild sind, wie auch ein schwieriges Leben konstruktiv und ermutigt kann geführt werden. Stärkt du sie beide. Ich will dir danken für all das, was du in Wettingen vorhast. Und jetzt auch für die gemeinsame Zeit und für den Austausch im Anschluss. Ich bitte dich sagen. Amen. Darfst du dir Platz nehmen? Wir würden jetzt Lied hören, das uns in der Seele gut tut, wo genau der Gedanke aufgreift, wie gut Gott mit uns umgeht. Danke vielmals.